Das Sommertheater war auch schon für letztes Jahr geplant. Da habt ihr eine szenische Lesung dann angeboten, auch zum Hölderlin-Jubiläum. Und jetzt wagt ihr eine etwas erweiterte Fassung oder ein ganz neues Stück. Was ist jetzt draus geworden? Es heißt auf jeden Fall, darum wandle wehrlos fort durchs Leben und fürchte nichts. Eine Annäherung an Friedrich Hölderlin.
Ja. Ein weiteres Stück der Stunde. Der Titel sagt es. Also, ich meine, die Aufforderung ist ja in ihrer Größe kaum zu übertreffen, finde ich. Nein, also man muss vielleicht ein bisschen zur Genese dieses Sommertheaterprojekts erzählen, weil ursprünglich war eben schon für letztes Jahr eigentlich eine große Hölderlin-Jubiläumsproduktion in der Regie von Siegfried Bühr geplant. Die musste aus den bekannten Gründen dann eben deutlich verkleinert werden. Und Siegfried hat dann also eine schöne Lesung auf der Neckarinsel gemacht mit drei Schauspielern und zwei Musikern. Und wir wollten diese ganze Produktion eigentlich auf dieses Jahr verschieben. Aber auch in diesem Jahr ist es eben noch nicht möglich, wirklich eine große Inszenierung zu machen mit vielen Laien, mit vielen Amateuren, mit Chören. Und auf diese Weise haben wir dann jetzt entschieden, eine Produktion, die auch im letzten Jahr schon entstanden ist, in der Regie von Philipp Becker, eben in Tübingen als Sommertheater zu spielen. Also diese Inszenierung ist auch im Jubiläumsjahr entstanden, ist auch im Jubiläumsjahr, ich glaube, dreimal gespielt worden, bevor uns die Pandemie dann erwischt hat. Die steht also sozusagen schon. Ja. Ja, die ist jetzt nicht ausdrücklich als Sommertheaterprojekt entstanden, sondern die gibt es schon. Die ist für Studio konzipiert, für unsere neue Bühne. Und da ist sie auch ein paar Mal gelaufen.
So, und das muss man, glaube ich, noch mal sogar gerne noch zwei, drei Sätze noch mehr zurück zur Genese. 2020 war ja das Hölderlin, ja. Und viele dieser Veranstaltungen sind ja dann nicht verwirklicht worden. Und wie man weiß, ist ja Hölderlin schon auch der Dichter unserer Beschäftigung. Ja, wir sind der erste Hölderlin-Preisträger der Stadt Tübingen, das Theater Lindenhof damals mit dem Hölderlin-Tübingen-Turm, das erste Sommertheater nach diesem Strickmuster, einen Ort, der Bezug hat zum Stoff, damals mit dem Floß auf dem Neckar. Und das wurde ja auch sehr viel an uns rangetragen, schon im Vorfeld, vor 2020. Hölderlin, da müsst ihr was machen. So, und deshalb hatten wir eigentlich eben diese zwei, und das geben wir auch nicht auf, diese zwei Wege. Das eine war eben dieser Theaterspaziergang, auch in diesem Sinne vom luftigen Spitz bis zum Turm. Und wo es um Leben von Friedrich von Geburt bis Tod geht, mit dem Titel Am Tage, da die schöne Welt für uns begann. Und das eben, wie Georg das gerade sagte, mussten wir von letztes Jahr auf dieses Jahr verschieben. Das ist mit großem Chor. Und wir haben dann in Abstimmung mit dem Ordnungsamt schon auch versucht, das dann kleiner zu fassen, nur für das Silcherrund. Und dann aber beschlossen, nein, wir gehen damit in drei Jahren, wenn wir wieder dran sind, in der Hoffnung, dass man das auch so machen kann mit großem Chor und unterwegs sein und so weiter. Und da kam eben uns zu Pass, dass wir, das war auch schon im Vorfeld beschlossen, dass wir darum wandle wehrlos fort durchs Leben. Eben hatten wir im März 2020 zur Premiere geführt, noch vor dem Lockdown. Und das hatten wir ja erstellt als die zweite Produktion, eher eine zeitgenössische Befragung des Dichters, mit der wir auf Tour gehen wollten. Im Theaterspaziergang kann man ja nicht auf Tour. Und glücklicherweise war noch die Jury der Privattheatertage da und hat die dritte Aufführung gesehen, fand es ganz toll, hat uns eingeladen. Wir waren jetzt vor drei Wochen oben in Hamburg, haben gespielt. Die Nominierung ist ja schon eine Würdigung. Leider den ersten Preis knapp verfehlt, aber egal. Und wir haben dann gesagt, eigentlich ist dieses Werk viel zu schade, dass es niemand gesehen hat. Wir können das ist eine Versammlung, wie bei einem Verein, wo sich sozusagen die Protagonisten um einen Tisch versammeln, zusammen mit dem Publikum und den Dichter befragen, nach Fragen oder Fragen stellen, die uns heute sehr brennen und interessieren. Und das muss man jetzt mit Stand heute dazu sagen, dass da sind wir gerade mitten in den Vorbereitungen, also irgendwo zwischen Hirschau und Luschnau werden wir diesen Tisch aufbauen und vermutlich am alten Festplatz. Ja, da sind wir gerade noch in Abstimmungen mit dem Ordnungsamt, und der unteren Naturschutzbehörde. Also es wird ungefähr 430, 40 Zuschauer, die um diesen Tisch rumsitzen. Der alte Festplatz hat sozusagen, die Analogie ist so wie eine Lichtung mit großen Bäumen drumherum. Da wird es sein. Wir haben auch, das ist auch unser Wunsch, da einen anderen Platz zu suchen als das Sicherrund, auch zusammen, auch mit der Stadt, auch mit der Frau Weizenegger vom Kulturamt, weil das eigentlich das über zu viel Sommertheater da stattfindet. Und wir jetzt von uns aus sagen, in 3 Jahren brauchen wir wieder die Insel. Und dass auch in dieser Zeit jetzt wir nicht unbedingt den Menschen diese Insel als Aufenthaltsort, auch als Ort zum Feiern, wir müssen die Jugendlichen auch ihrem Leben nachlassen, die müssen ihrem Leben nachgehen können. Da wollen wir als Kulturschaffende nicht einschränken und eher ein bisschen abseitig gehen. Das sind unsere Überlegungen. Das Stück ist super, es ist ein ganz toller Abend, eine ganz große Auseinandersetzung mit dem Dichter und wir können leider jetzt noch nicht genau sagen, also wir können sagen, dass wir 15 Termine spielen werden und am 28. Juli die Premiere sein wird. So, wir müssen jetzt noch in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde, ist auch die Uhrzeit noch nicht ganz klar, aber vermutlich beginnt ja 20 Uhr, der Abend geht nicht sehr lange, 1:35 und das müssten wir dann noch nachreichen. Ja. Aber so ist es in diesen Zeiten. Im Moment sagen wir zu den Leuten, kommt alle nach Melchingen auf unsere Open-Air-Bühne, bis in einer Woche, denke ich, können wir sagen, wann und wo das Tübinger Sommertheater losgeht.
Aber auch das ist ja spannend, ja. Kurz noch 4 Wochen vorher noch nicht die Location zu haben, da ist auch eine Herausforderung, auch wie, aber da es ja der Tisch ist und den man überall aufstellen kann, da ist so viel Umstellung dann zur Location gar nicht dann gefragt, oder muss man das schon auch mit einberechnen?
Ja, man unterschätzt, glaube ich, ein bisschen den Aufwand, den also speziell dann natürlich unsere technischen Abteilungen damit haben, weil natürlich, egal wo wir spielen, aber wir müssen eine komplette Infrastruktur schaffen. Also wir müssen überhaupt einen Ort definieren, wir müssen irgendwie Zuschauersitzgelegenheiten in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Wir brauchen Strom, Licht, Ton. Also wir fangen ja jeweils im Open-Air-Theater bei Null an und deswegen, also für die Technik wäre es jetzt schon langsam mal ganz schön, wenn man eine etwas verlässlichere Planung machen könnte.
Du hast die Naturschutzbehörde erwähnt. Haben die da Bedenken, wenn Theater Licht macht, Ton macht oder so? Welche?
Nein, man muss das mal ganz deutlich sagen. Ich bin ja, wir spielen ein Stück, das heißt Der verreckte Hof, da spiele ich Günther. Also und Günther arbeitet bei der unteren Naturschutzbehörde, Flora, Fauna, Habitat. Und das macht Sinn. Hätten wir nicht so viel an der Welt zerstört, dann bräuchten wir jetzt vielleicht keine untere Naturschutzbehörde. Das muss ich gleich mal klarstellen, ja, dass wir sind für den Naturschutz. Ja. So, gleichwohl jetzt sozusagen ich als erfahrener Tübinger Sommertheatermacher von vor 40 Jahren war das alles leichter, ja, also generell, ja, also das, was Geonik gerade angesetzt hat, ist ja nur mal, was wir als Technik, also wir müssen nachweisen, wo die Leute parken können, wir brauchen auch im Freien, brauchst du bei einer Spielstätte, auch unter freiem Himmel, Fluchtwege und entsprechende Markierungen, du brauchst die Akzeptanz der Anwohner und natürlich Naturschutz, du brauchst die Wiese, ja, wo du drauf darfst und dann leben da auch Tiere, ja, und das meinte ich, dass wir sagen halt nicht, die Lösung kann jetzt in einem Stadtgebiet, wo ja sonst auch Menschen unterwegs sind und feiern und eben nicht um 9:30 aufhören oder so, sein, dass man da jetzt keine Kultur mehr in den öffentlichen Raum bringt, sondern nur noch der öffentlichen Raum irgendwie dann belebt wird und in extremerer Form eventuell Tier- und Naturschutz gefährdet. Ja. Also deshalb geht es da um Abstimmungen, ja, wo wir dann sagen, da können wir mitgehen. Ja, das Licht kann so rum oder so rum. Ja. Wir können um 8 oder um 8:30 anfangen. Ja. Nur um natürlich eine Veranstaltung in diesen Zeiten zu kommunizieren, sind eben diese Absprachen, die müssen halt zeitnah gehen, ja, und das ist schon dann so, dass eine Behörde sagt, ja, entschuldigen Sie mal, also ich habe das jetzt jetzt vorgezogen. Normalerweise dauert das 2 Monate. Ja. So, aber was soll ich tun? Ja, also wir machen ja eine Veranstaltung, die auch die Stadt möchte. Mhm. Und wir können nur immer wieder Angebote schaffen und auch Kompromisse, dass sozusagen das. Und das, finde ich, macht das Theater aus, auch wie wir es lieben. Das muss auch in den Raum gehen und man muss man nicht nur irgendwie in die dunkle Blackbox verstecken. Ja? Und dann, und wir gestalten es auch so, dass da Leute vorbeilaufen dürfen. Die dürfen auch zugucken, auch wenn sie keine Karte haben und so. Und da gehen wir davon aus, dass wir eben unter Respektierung aller, die da das Recht, also und dass es Menschen gibt, sozusagen die Rechte für die Tiere vertreten, das ist nur richtig. Aber daran liegt es auch, dass wir jetzt heute nicht sagen können, es geht da los um die und die Uhrzeit und so. Aber das, so ist es halt.
Ja. Aber der Rahmen steht, 28. Juli geht es auf jeden Fall los. Irgendwo werdet ihr schon ein Plätzle finden.
Ich denke, dass wir mit dem alten Festplatz das hinkriegen, aber vielleicht tatsächlich aufgrund der Abstimmung wegen Fledermausausflug vielleicht noch an der Uhrzeit rumtricksen.
Was ist das denn? Ach so, sorry.
Ja, 28. Juli bis 15. August, das ist vielleicht auch gut zu wissen. Also wer gleich am Anfang im Urlaub ist, kann dann noch gegen Mitte August vorbeikommen.
Was ist es denn für ein Tisch, der so groß ist, dass da 150 Leute fast dran Platz finden?
Das ist ein Zaubertisch. Das ist ein Tisch, der ganz viel kann und ganz viel Überraschungen birgt. Also ich glaube, er ist 12 Meter lang und 9 Meter breit. Also ein riesiger Tisch aus ganz vielen Tischplatten zusammengebaut und die ursprüngliche Idee war eben, dass tatsächlich auch die Zuschauer mit den Schauspielern gemeinsam am Tisch sitzen. Das ist jetzt aufgrund der Abstandsregeln leider gerade nicht so möglich. Aber der Gedanke daran ist wichtig, dass alle Menschen, die diese Vorstellung besuchen, Teilnehmer eben dieser Gesprächsrunde sind, dieses ovalen Tisches und sich gemeinsam mit den Schauspielern eben Gedanken machen anhand von Hölderlins gedanklicher Welt, wie es um die Welt steht und wie es mit ihr bitteschön weitergehen könnte. Ne? Das ist eigentlich so der Grundgedanke dieser Versammlung.
Ne? Wer sind denn die Protagonisten, die mit Hölderlin da am Tisch sitzen von der Schauspielerseite?
Die ausgewiesenen Hölderlin-Experten Franz Xaver Ott und Bernhard Hurm, Linda Schlepps und als Gast wird auch noch mitspielen Martin Olbertz. Den kennt man vielleicht aus Raimund Adolf, hat vielleicht der eine oder andere irgendwo in Baden-Württemberg mal in einem Gasthaus gesehen. Wunderschönes Drei-Personen-Stück, wo ein israelischer Tourist in einem schwäbischen Dorf landet und dann gemeinsam mit einem dort ansässigen Schachspieler beim Schach das deutsch-jüdische Verhältnis diskutiert und klärt.
Ja. Und die Protagonisten sind als sie selber da? Oder
nein, die haben tatsächlich schon Rollen. Und zwar es handelt sich ja nicht nur um ein Stück von Hölderlin, sondern auch um ein Stück von Markus Bauer, ein Stuttgarter Autor, mit dem der Philipp Becker schon im Güterbahnhof eine Produktion gemeinsam gemacht hat. In weiter Ferne
der Mensch.
Genau. Und Markus Bauer hat tatsächlich wunderbare Figuren entwickelt und geschrieben. Und diese Figuren sind sozusagen die Grundlage für die 4 Schauspieler.
Und das sind aber zeitgenössische Figuren?
Das sind zeitgenössische Figuren, die auch alle sozusagen aus einer fiktiven Biografie erzählen, die sie erlebt haben. Und ihr jeweiliges Verhältnis, besonderes Verhältnis zu Hölderlin wird in diesen Markus Bauer Texten eben auch deutlich.
Ja. Welche Berührungspunkte gibt es da zu Hölderlin in den Biografien?
Naja, alle diese Figuren haben bestimmte Erweckungserlebnisse, will ich mal sagen, mit hölderlinschen Texten. Einer war Stuart auf einem Kreuzfahrtschiff und hat da also das erste Mal, ist da das erste Mal mit Hölderlin-Texten in Berührung gekommen. Eine andere hat in einem Gasthaus das erste Mal Hölderlin begegnet. Und also es gibt überall in diesen Figuren sozusagen ganz spezifische Ereignisse, die den Kontakt zu Hölderlin gestiftet haben und die diese Leute dann sozusagen zu Hölderlin-Experten werden lässt.
Und wie lasst ihr den Hölderlin da dann auferstehen oder Teil dieser Runde sein?
Ja, der Hölderlin ist natürlich, das Hölderlinsche Werk wird von diesen vier Figuren eben immer auf seine zeitgenössische Wirksamkeit befragt. Ja, das ist sozusagen der Grund. Man ist tatsächlich der Überzeugung, Hölderlin könnte uns behilflich sein bei der Lösung der Weltprobleme.
Welche
das
Antworten,
ist ja eine schöne These.
Welche Antworten bekommen Sie von ihm? Oder geben sie sich selber dann am Ende
ja,
wahrscheinlich
auch?
Ja,
sie geben sie sich selber. Und ich meine, Hölderlin ist natürlich insofern heutigen Menschen ganz, ganz vertraut, weil er natürlich auch einer dieser Menschen ist, die den ganz großen Traum von einer besseren Welt geträumt haben. Ja? Und das hat er eigentlich in all seinen Texten immer wieder formuliert. Und wir sind sozusagen der Ansicht, dass wir in der Poesie des Hölderlinschen Werkes vielleicht einen kleinen Fortschritt in der Welt erzielen können, ja, wenn wir Hölderlins Gedanken auch ein bisschen ernster nehmen.
Ja, und dass die, es ist jetzt, es wird ja so konstruiert, dass es ist tatsächlich auch wie eine Versammlung, also ja. Und ein Auftrag, ja, als wären das sozusagen ein Verein und sozusagen der Inner Circle, ein Verein, die haben sich sozusagen das jetzt eine Vorbereitung und wir alle, die Zuschauer, sind Teil dieses Vereins, ja. Und die Fragen sind schon die wir haben. Und was sich eben auftut, ist, dass jeder dieser Protagonisten mit seiner Erfahrung, ja, mit seinen persönlichen Erfahrungen, die ja schon gespeist sind über ein Leben in Auseinandersetzung mit dem Dichter, eine Befragung des Dichters, dass man schon immer wieder ganz konkret an die Punkte kommt, ja, das könnte in das Buch. Und gleichwohl entgleitet es ihnen wieder, ja, was genau. Und aber gerade in diesem Suchen nach der Antwort liegt sozusagen die Beantwortung, ja, mit drin, ja, dass man so wie man Hölderlin zu Rate ziehen kann, kann man auch einen Klapper-Forum-Bericht zu Rate ziehen oder was auch immer und darüber reden. Und dann ist es immer schwer am Ende, was bringen wir zu Papier, was für alle gilt. Ja, aber das wird versucht.
Kann da auch das Publikum sich dann einbringen, wenn die quasi Teil der Versammlung sind? Wird da dann mal abgestimmt oder Fragen gestellt, die dann keiner beantworten soll, aber vielleicht doch einer?
Die werden schon angesprochen, ja. Aber es ist jetzt nicht, dass mehrere Wahlgänge dann stattfinden.
Es ist auch kein Mitspieltheater.
Also,
man muss jetzt nicht die Eichbäume auswendig aufsagen können, um daran teilnehmen zu dürfen.
Aber es könnte sein, dass dann doch jemand mal auf eine Frage auch reagiert,
ja,
oder?
Ja,
so das ist Hölderlin-Experte.
Ja. Das ist oder gewünscht so und erlaubt.
Absolut.
Auf der anderen Seite höre ich immer wieder auch, wenn ich mit Leuten über Hölderlin rede, ach, ich verstehe es halt nicht und so, ne? Dass sowas manchmal auch ein bisschen die Komplexität oder das Verschwurbelte vielleicht auch, ne, so eine abschreckende Wirkung haben kann.
Und ich glaube, ja, das ist schön in so einem Ansatz, weil das passiert ja schon über die Protagonisten, dass der Protagonist B zu A sagt, ja, wie hast du das gemeint? Ich verstehe es halt, ich verstehe es nicht. Ja, so, und dann geht man nochmal drüber und sagt, ja, vielleicht kann man es so begreifen oder so. Und dann,
Und Hölderlin gehört tatsächlich auch zu den Texten, würde ich sagen, die man unbedingt laut hören muss. Und da kann ich jedem nur raten, dafür ins Theater zu gehen und sie sich anzuhören. Wenn man sie beim Lesen nicht versteht, im Hören wird vieles viel, viel, viel klarer. Kleiner Tipp am Rande, wenn man es denn lesen möchte, laut lesen, dann hört man es auch wieder.
Also es kann einem dann übers Theater und vor allem auch nochmal, wenn dann philosophiert wird oder diskutiert wird über einzelne Bedeutungsebenen, kann es einem auch die Augen öffnen und vielleicht einen Zugang auch dadurch verschaffen.
Ja.
Was ist denn für euch so, was habt ihr Favoriten auch unter Hölderlin, Versen, Gedichten, Sprüchen? Jetzt gerade auch, oder auch entweder aus dem Theater oder auch so insgesamt, hat euch der auch euer Leben lang schon begleitet?
Ja, das ist so, dass also Bernhard ist ja unser größter Hölderlin-Experte. Ich meine, Bernhard, habe ich immer gesagt, da müsste man so eine Hölderlin-Musikbox machen, also da, wo man tippen kann und dann trägt er dieses Gedicht vor. Ja. Also und für mich ist es so, dass das immer wieder auch wechselt, ja. Also so, es ist, was ist alles, was die Menschen in Jahrtausenden taten und dachten gegen einen Augenblick der Liebe oder so, ja. Also das ist ja das. Und wenn du dann wieder einsteigst und was liest, dann entdeckst du wieder was anderes, ja, weil das in der Tat ja auch sich nie alles erschließt, aber doch was. Dahinter verbirgt, was sehr, sehr viel Gehalt und eben auch sehr, sehr, sehr viel Feingespür und Sensibilität für Natur und auch für gesellschaftliche Verhältnisse hat, ja. Und den ist er auch zum Teil zerbrochen. Und von daher dachten wir, ist diese Befragung sehr, sehr zeitgenössisch, sehr, sehr angebracht, ja. Wir leben ja nicht nur in einer Pandemie, sondern in einer Zeit, wo man ja wirklich jetzt die große Frage stellen muss, in welcher Welt wollen wir leben, und wem soll die Welt gehören, wenn überhaupt gehören ein richtiger Begriff ist, oder, also diese maximale Verunsicherung und alles so hinterfragen und dann, da aber dann doch über so eine große Poesie hier und da Fragen und Antworten zu geben, das ist schon etwas, was wir unbedingt brauchen in diesen Zeiten.
Und da kann uns Hölderlin dabei helfen?
Ja, sehr. Da können Dichter schon sehr helfen, finde ich.
Nochmal, aber der ist vor 250 Jahren eben geboren. Die Verhältnisse sind schon ganz anders, schwer vergleichbar. Was kann er da oder was findet man bei ihm eben nochmal auch konkret für die heutige Zeit?
Die Sensibilität für Umstände und Natur zum Beispiel. Ja.
Da kann Hölderlin auch heute noch Anstöße geben und für uns auch Lösungen finden lassen.
Ja. Ja, ich weiß es auch nicht, die Lösung, ich finde, der Theaterabend, im Theaterabend verbirgt sich die Lösung in der Beschäftigung, ja. Also wir kommen ja immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, wie jetzt auch deine Frage ist, ja, ist das jetzt noch gültig, ja, das war vor 200 Jahren, oder wiederholen wir uns da, ja. Und ich denke, dass wir im Umgang mit, also es war ja auch eine Zeit mit Veränderungen, großen politischen Veränderungen, aber auch maximal, dieses Leben maximal diktiert auch von Gegebenheiten, von Erziehung, von Enge, von Strenge, aber auch von aufklärerischen Momenten, die aber dann schon, wo sie als Stifter dann das Heimliche sich damit befasst haben. Und da steckt ja eine große Auseinandersetzung drin, aber er musste ja dann Hauslehrer werden, also das Gesellschaft vielleicht zu beeinflussen, zu gestalten, zu verbessern, aufzuklären. Und ich finde, wenn wir mal anfangen, heute unsere Verhältnisse genauer zu durchleuchten, dann merken wir, dass man da eigentlich mit ähnlicher Sensibilität und vielleicht noch mit viel mehr Radikalität als nur daran der zugrunde zu gehen oder sich zurückzuziehen, diskutieren muss. Ja, sonst ändert sich ja nichts.
Ja, also ich denke auch so die Suche nach dem Platz in der Welt, das ist ja ein Thema, das bleibt und das hat jeder und in jedem Alter anders und natürlich nimmt man da immer das eigene Umfeld, die aktuellen Lagen, politischen Lagen und so weiter, die bezieht man mit ein. Aber diese Frage ist dieselbe und Poesie kann da durchaus Anregungen bieten, sich damit auseinanderzusetzen oder Ideen zu entwickeln. Also Poesie ist natürlich immer mehrdeutig. Und deswegen, Hölderlin ist mehrdeutig und das ist aber auch gerade die Chance. Also er gibt eben nicht eindeutige Antworten, aber er gibt Ideen, wie man sich eben ja mit der Welt auseinandersetzen kann und bietet da auch schöne Assoziationen, genau, wenn man sich drauf einlässt.
bisschen, also, was ich sagen würde sogar, also was, also jetzt habe ich gerade während ihr geredet habt, so ein bisschen drüber nachgedacht, weil du möchtest ja so gerne eine Lösung hören. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht liegt die auch darin, in dieser merkwürdigen, selbstbewussten Bescheidenheit dieses Dichters. Ja, mit einem wahnsinnigen Bewunderung für die Natur, für den Kosmos, für die Liebe, für die Freiheit, irgendwie sich selber eigentlich immer so zurücknimmt. Ja, und alles um sich herum immer so feiert. Ja, und das finde ich, glaube ich, irgendwie einen guten Gedanken, dass man vielleicht sich selber auch nicht ganz so wichtig nimmt, ja, sondern einfach sich in seiner Begrenztheit auch anerkennt und sagt, ich bin's vielleicht gar nicht, der das Zentrum der Welt ist. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und nochmal, ne, Antworten oder nicht oder einfache Wahrheiten sind ja, wie wir heute wissen, ja oft die gefährlichen. So, ne? Die Komplexität der Welt hat ja doch auch eher halt noch zugenommen. Ne? Mhm.